zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Mit diesen Seligpreisungen aus der Bergpredigt begrüße ich euch alle ganz herzlich heute zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir zusammen sein können, dass wir miteinander vor Gott kommen können, dass wir miteinander beten und unserem Gott gemeinsam Lieder singen. Mein Vater hat das Lied gesungen, das man eigentlich vor einer Taufe singt. Ein Lied, das uns daran erinnert, dass wir selber all deine Kinder sind. Kinder, die wachsen, die erwachsen werden, die deine Wege lehren, die mit dir unterwegs sind. Ich möchte dir danken, dass, wenn wir auf unsere Lebensgeschichten zurückschauen, wir immer wieder dürfen sehen, wo du uns geführt hast, wo du uns geleitet hast und wo du uns getragen hast. Und ich bitte dich, bist du weiterhin mit uns unterwegs. Du siehst jedes hier, wo das es jetzt gerade steht. Bei Schwierigkeiten, in Freude oder in Trauer. Begegne du ihm, dir Wort und Lied heute am Morgen. Bist du anwesend mit deinem Geist und stärkst du uns. Amen.
Ich lese aus dem ersten Petrusbrief am Anfang. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Der zweite Lesungstext ist Psalm 121. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Amen.
Wir haben heute einen längeren Predigttext vor uns. Wer eine Bibel oder ein Handy mit einer Bibel-App dabei hat, ist herzlich eingeladen aufzuschlagen. Hebräer 12, Verse 4 bis 11. Ich lese. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kind, als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Es ist ein schwieriger Text, gerade wenn man das erste Mal so hört. Manche bleiben vielleicht hängen bei der strafenden Hand Gottes. Aber bevor wir in die Details hineingehen, einen Schritt zurück und uns noch einmal in Erinnerung rufen, um was es genau geht und an wen der Text gerichtet ist. Wer der Autor ist, wissen wir immer noch nicht. Aber es ist einer, der dafür engagiert war, dass die Judenchristen, die sich frisch bekehrt haben, nicht wieder ins Judentum zurückkehren. Der Brief ist geschrieben an Christen mit jüdischem Glauben früher, die irgendwann in der Region um Jerusalem herum gelebt haben. Und darum sagt er im ersten Vers, die haben noch nicht bis aufs Blut müssen leiden. Die ersten Märtyrer, die Christen waren, sind in Jerusalem gesteinigt worden. Der Stephanus, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Judenchristen, die leiden auch, weil sie gläubig sind. Es gibt erste Anzeichen von Verfolgung, aber es ist noch nicht so schlimm wie in Jerusalem. Und der Autor nimmt jetzt hier eine schwierige Perspektive auf das Leid. Statt ihnen irgendwie zu sagen, ja, das geht schon vorbei, oder hey, das Leben ist halt manchmal ein Auf und Ab, oder sagen, ihr müsst einfach durchbeissen, nein, der Autor probiert dem Leid einen Sinn zu geben. Indem er einfach behauptet, dass Leiden sei die Erziehung Gottes. Gott brauche das Leiden, um sie wie zu läutern. Wir haben das Bild in der Lesung gehört, wo Petrus schreibt, euer Glaube muss gereinigt werden wie Gold. Und weiss nicht, ob jemand Goldschmied ist hier, wahrscheinlich nicht. Aber wenn Gold verunreinigt ist, dann tut man es über dem Feuer erhitzen. Und dann muss man es so lange erhitzen, bis alle Fremdstoffe verbrannt sind oder als Schlacken ausgescheidet werden. Und das, was übrig bleibt, ist nachher das reine, das pure, das wertvolle Gold. Wenn der Goldschmied diesen Prozess verbockt und das Ganze zu lang auf dem Feuer lässt, dann kann das ganze Gold fortschießen. Also Läuterung ist nicht einfach mal ein bisschen übers Feuer heben und schauen, was passiert, sondern genau wissen, wie viel das es verträgt und wie viel das es braucht. Und es gibt schon einen ersten Aspekt auf das Leiden. Gott behaltet Kontrolle. Gott schaut genau an. Der Autor tut jetzt den Judenchristen erklären, ihr Leiden sei eine Erziehung Gottes. Und ich möchte euch betonen, das ist eine situative Erklärung. Die Menschen haben dort gelitten und die Erklärung dafür ist Erziehung Gottes. Der Text ist aber keine generelle Abhandlung über das Leid auf dieser Welt oder über die Frage, warum Gott das zulässt. Die Antwort hier ist also nicht eine generelle Antwort. Und wenn jetzt jemand am Nachmittag zum Nachbar geht und ihm erklärt, hey, ich weiss, warum es dir schlecht geht, Gott wird dich erziehen, der Pfarrer hat es gesagt, so habe ich es nicht gemeint. Vielleicht, weiss es nicht, aber es ist nicht eine generelle Aussage. Der Autor tut seine These begründen, wie wir es fein gewohnt sind, mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und das Zitat, das hat es in sich. Es ist aus dem Sprüch, Kapitel 3, und ich lese es in der Elberfelder Übersetzung, weil so kommt noch ein bisschen mehr führen, was anstössig ist an diesem Text. Da steht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Also ich weiß, Kontext, wo man das nicht mehr lesen darf, obwohl es in der Bibel steht. Und wir begeben uns hier wirklich in die Gefilde der Kindererziehung. Und da ist das grosse Problem, dass niemand von euch neutral ist in diesem Thema. Da hat jeder eine Meinung, jede Erfahrung. Und jeder von uns hat wahrscheinlich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema. Manche haben noch eigene Kinder daheim, die noch erziehungsbedürftig sind. Und kämpfen jeden Tag den Kampf von der Erziehung. Manche von euch haben inzwischen erwachsene Kinder und sehen, was ist rausgekommen aufgrund von ihrer Erziehung. Das ist nicht immer einfach zu ertragen. Manche arbeiten mit Kindern, sei es in der Schule oder im Heim. Und manche, nein. Sein Auto, das selber erzogen wird, die sind heute auch in den Heimen. Ich denke, bei allen Unterschieden auf das Thema haben wir eine Gemeinsamkeit. Wir alle kennen es, dass man irgendjemandem zuschaut, wie er seine Kinder zieht und denkt, das würde ich also besser machen. Hat er so schon mal gedacht? Gut, bin ich nicht der Einzige. Wir alle sind als Kind und Jugendliche auch selber erzogen worden. Von den eigenen Eltern, vielleicht von Pflegeeltern, von Angehörigen, von Betreuern in Heim oder Institutionen. Und wir alle haben die Erziehung sehr unterschiedlich erlebt. Und selbst die, die aus der gleichen Familie kommen, haben es noch eines unterschiedlich erlebt. Und es ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Erziehungsstile, die sich engagiert. Andere Eltern oder Erziehungsberechtigte sind gleichgültig. Die einen sind streng, die anderen sind zu wenig streng. Manche sind einfach überfordert mit Erziehung. Und in manchen Familien sind die, die erziehen sollten, abwesend. Und egal wie unterschiedlich wir unsere Erziehung erlebt haben, ich denke, wir haben etwas gemeinsam. Wir alle können mindestens etwas aufzählen, was in unserer Erziehung falsch ist gelaufen. Also jetzt nicht von uns her, sondern von den Eltern her. Seid ihr da noch mit mir? Gut. Erziehung hinterlässt Spuren. An denen, die erziehen, aber auch besonders an denen, die erzogen werden. Kinder übernehmen Werte von ihren Eltern. Sie übernehmen die Lebensziele. Sie übernehmen die Methodik, wie man die Ziele erreicht. Sie übernehmen Charaktereigenschaften, die sie beobachten. Aber Erziehung hinterlässt auch Narben. Narben an der Seele und unter Umständen auch am Körper. Und es ist genau das Beelendende an dem Text, den wir vorhin gehört haben aus dem Sprüchenbuch, dass er in seiner Wirkungsgeschichte so oft ist missbraucht worden, um Gewalt in der Erziehung biblisch zu begründen. Da haben in gewissen frommen Kreisen die Eltern Kinder geschlagen und haben glaubt, sie erfüllen die göttliche Pflicht. Das steht ja schliesslich genauso in der Bibel. Aber statt zum Stock hätten die Eltern gescheiter mal zu einem griechischen Wörterbuch gegriffen. Wenn sie nämlich mal genau geschaut hätten, was Paideio, das ist das Wort, das im Hebräer gebraucht wird, eigentlich bedeutet, dann hätten sie gesehen, dass Züchtigen erst die dritte von mehreren möglichen Übersetzungen ist. Im ersten Sinn bedeutet Paideio nichts anderes als erziehen. Das Paideion ist das kleine Kind. Und Paideio ist erziehen. Also im Griechischen sind die Wörter ganz nah beieinander. Das ist wie wenn wir würden sagen, wir haben ein Kind und wir tun das entkindlichen. Und dann hätten wir die nähe Verwandtschaft von diesen Wörtern. Und somit ist ganz klar, es geht um Erziehung, es geht um Unterweisen, auch eine mögliche Übersetzung. Unterrichten, auch so kann man Paideio übersetzen. Bilden, zurechtweisen oder anleiten. Alles mögliche Übersetzungen, die man hätte können anstellen von Züchtigen. Und wenn man diese Wörter einsetzen würde, dann klingt der Text auch gar nicht so schlimm. Der Text fordert also nicht dazu auf, dass man Kinder mit Gewalt erzieht. Vielmehr drückt er einfach sehr vielschichtig aus, dass Erziehung wichtig ist. Und dass es die gute Pflicht ist, die die Eltern haben. Im Judentum haben die Väter besonders ihre Söhne erzogen. Und sie haben besonders ihre Söhne mit grosser Strenge erzogen, weil sie das Ziel hatten, diese Söhne sich selber so ähnlich wie möglich zu machen. Denn es hat einen Moment gegeben, wo der Vater mit dem Sohn auf dem Marktplatz ist, und öffentlich erklärt hat, dass die Erziehung von seinem Sohn jetzt abgeschlossen sei und dass der Sohn jetzt das Recht hätte, im Namen vom Vater Handel zu treiben und Verträge abzuschließen. Und weil der Sohn dem Vater so ähnlich ist worden und die Kompetenzen hatte, die der Vater hatte, darum hat man die Söhne deren strenger gezogen, um sie auf die Linie mit dem Vater zu bringen. Selbstverständlich hat man dabei Methoden benutzt, die in unserem Land seit etwa 50 Jahren mehr als fragwürdig sind. Was ist denn mit den Töchtern? Es ist nicht schön, aber es ist ja so. Die Töchter hat man weniger streng erzogen, weil es nicht so wichtig war, wie die rauskommen. Hauptsächlich sind sie daheim still und sie bleiben Jungfrau, dann gibt es einen guten Brutpreis. Und das darum wird in diesem Text immer auf die Söhne bezogen. Es ist nicht schön, aber damals war es halt so. Der Autor vertritt jetzt die Meinung, dass das Leid, das die Menschen, die Judenchristen erfahren, vergleichbar sei mit dem Leid, das man in der Erziehung ertragen muss. Und er sagt im Text ja, Gottes Ziel sei, sie zu erziehen, damit sie an Gottes Heiligkeit Anteil bekommen. Sie sollen Gott treu bleiben und der Weg in Treue führt auch übers Leid. Im Mittelalter hat man noch gesagt, durch Kreuz und Leid zur Herrlichkeit. Wenn man das so hört, dann sind das gewagte Aussagen. Und die erste Reaktion muss lauten, nein, das kann doch nicht sein. Welcher liebend Gott würde seinen Menschen so etwas antun? Welcher Gott würde Leid zulassen, um seine Menschen auf Linie zu bringen? Das kann doch nicht stimmen. Aber Hand aufs Herz. Ist Erziehung, so wie wir es leben mit unseren Kindern, ist denn nicht auch alles Leid ein wichtiger Katalysator zur Erkenntnis? Oder sind wir nicht auch etwa so? Ich staune aber, wie lange Menschen mit einem Stein im Schuh wandern können, bis sie sich endlich ansetzen und den Schuh aufmachen. Es braucht keinem viel Leiden, bis sich der Mensch bewegt und etwas an seinem Verhalten ändert. So funktionieren wir als Erwachsene Und bei unseren Kindern ist es nicht gross anders. Darum denke ich, es ist schon etwas dran, an dieser These von diesem Autor. Gott verfolgt ein edles Ziel. Er will die Menschen für sich gewinnen. Er möchte, dass sie Anteil haben an seinem ewigen Segen. Er möchte sie bei sich haben in Ewigkeit. Und wenn fragen die Menschen am meisten nach Gott? Wenn fragen wir Menschen am meisten Gott, wo bist, was machst? Fragen wir nach Gott, wenn all unsere Bedürfnisse befriedigt sind und wir satt und glücklich im Sofa hängen? Nein. Menschen fragen dann nach Gott, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn sie Angst haben. Und wenn sie sich unsicher fühlen. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Wir können auch sagen, die Not lässt uns Gott nicht vergessen. Denn wenn es ihr besser sein geht, desto weniger hat man Gott nötig. Und aus dieser Perspektive betrachtet ist die Argumentation zumindest nachvollziehbar. Ja, möglicherweise tut Leid durchaus uns ein bisschen näher zu Gott buxieren. Aber Gott als Erzieher, Gott als Vater, Mutter. Viele Menschen dürften grösste Mühe haben damit, weil sie ihre eigene Erziehung sehr schlecht erfahren haben. Sie sagen sich, wenn Gott wie mein Vater ist, dann kann ich sehr gut auf ihn verzichten. Und ich habe viel Verständnis für das. Und dann hilft es auch nicht, wenn man etwas modern ist und Gott zur Frau macht und sich als Mutter vorstellt. Denn wenn Gott wie eine Mutter ist, die völlig überfordert zuschaut, wie die Kinder leiden, auf so einen Gott kann man auch verzichten. Man hat herausgefunden, dass das Gottesbild von uns Menschen sehr stark sich an unserem Vater- oder Mutterbild orientiert. So wie wir unsere Eltern erlebt haben, so stellen wir uns Gott vor. Und wer den eigenen Vater erlebt hat, als einen Gewalttätigen oder als einen Gleichgültigen oder als einen, der nie da ist, wenn man ihn braucht, der kann solche Erfahrungen auf Gott übertragen und fragen, warum sollte der Vater im Himmel anders sein? Warum sollte ich den wollen? Und schon vor 2000 Jahren war das offensichtlich nicht anders gewesen. Schon dann hat man aufgrund der Erfahrungen mit den Eltern auf Gott geschlossen. Und darum tut der Autor schreiben, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Die lieblichen Väter erziehen eine kurze Zeit und so, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Und der Autor attestiert ihnen hier ganz klar Unwissenheit, Fehlerhaftigkeit. Ja, man macht es falsch. Natürlich hat man edle Motive und will es richtig machen. Aber perfekt sind wir wegen dem noch lange nicht. Und er stellt diesen fehlerhaften, lieblichen Väter, der himmlische Vater, klar gegenüber und sagt, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Und so nimmt er die Väter, die wir kennen, als Abbild, aber als ein fehlerhaftes Abbild. Er stellt sich die zwei Väter einander gegenüber und betont ausdrücklich, der himmlische Vater ist besser. Viele liebliche Väter geben im Vergleich zu Gott wirklich ein schlechtes Bild ab. Und unsere Eltern können uns so den Blick auf Gott verstellen. Wenn wir der Überzeugung waren, Gott ist so, weil unsere Eltern so waren und die waren schließlich mega fromm gewesen, dann verpassen wir den Blick auf Gott. Vielleicht denken wir an Gott und machen ihm Vorwürfe. Aber insgeheim denken wir an unseren lieblichen Vater, an unsere Mutter und werfen Gott die Sachen vor, die unsere Eltern verbockt haben. Wenn man das so hört, dann merkt man vielleicht selber, dass man nicht so eine gesunde Vorstellung hat von Gott als Vater. Und dass man eigentlich beim Vater unser immer Mühe hatte und den Anfang verpasst hat wegen dem. Wenn es dir so geht und du Mühe hast mit dem Gott als Vater, dann möchte ich dich einfach ermutigen, lies eines der bekanntesten Gleichnisse zum Lukas-Evangelium. Du findest im Kapitel 15 das Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. Dort wird Gott als ein Vater beschrieben, der seine Kinder verliert. Ja, auch Gott passiert das. Und es wird beschrieben, wie das der Vater mit seinen Kindern umgeht. Schau den Vater an und du siehst, wie unser Gott ist. Leiden, Leid, Trauer, Krankheit, Krisen, das alles gehört zum menschlichen Leben. Und es wird uns niemals gelingen, das aus eigener Kraft zu beenden. Eine natürliche Reaktion auf diese Sache ist Frust. Frust darüber, dass es nicht geht, dass es nicht besser wird. Zweifel an diesem guten Gott sind eine natürliche Folge. Wenn Gott doch so gut ist, wieso schaut er nicht? Und so kann Leid dazu führen, dass wir vom Glauben abfallen. Dass wir dem Gott den Laufpass geben, weil es uns schlecht geht. Und genau in dieser Gefahr stehen die Adressaten von diesem Hebräerbrief. Es geht ihnen schlecht. Sie sind doch jetzt gerade zu diesem Glauben konvertiert. Jetzt soll doch der Gott schauen, dass es ihnen gut geht. Und hier gibt der Autor eine neue Perspektive rein. Er sagt, Leid kann Gottes Mittel sein, um euch zu erziehen. Leid kann Gottes leitende Hand sein in unserem Leben. Es ist eine Herausforderung, die Perspektive einzunehmen. Wer sie einnimmt, der fragt nicht mehr, Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum schaust du nicht? Gott, warum? Wer die Perspektive einnimmt, der fragt eher, Gott, wozu? Gott, gibt es eine Absicht dahinter? Willst du etwas mir lehren? Gott, bin ich auf einem falschen Weg und du leist mir Steine in den Weg? Gott, was ist dein Plan? Auf Dimensionen vom Leid hat das absolut keinen Einfluss, welche Perspektiven wir einnehmen. Das Leid wird nicht weniger, es wird nicht besser und es wird auch nicht schöner werden. Und auch das finden wir in diesem Text. Er schreibt ja gegen Schluss, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Bei denen, die sich erziehen lassen. Wir alle kennen das, dass sich Kinder Erziehung entziehen wollen. Und genauso kann man es auch machen in Bezug auf die Erziehung Gottes. Es ist unsere Entscheidung, welche Perspektive das wir einnehmen. Ob uns das Leid näher zu Gott führt oder ob es uns von ihm wegtreibt. Der Hebräerbrief ermutigt uns dazu, nicht aufzugeben wegen dem Leiden. Er ermutigt uns dazu, im Leiden Gottes liebende Hand zu sehen. Eine Hand, die uns auf der rechten Bahn leiten will. Eine Bahn, wo uns wird Anteil geben an seiner Herrlichkeit. Und eigentlich sagt der Autor hier gar nichts anderes als der David in seinem berühmtesten Psalm. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, manchmal sind wir vielleicht wirklich wie die Schafe, wo durch finstere Tal Täler gehen, wo durch Leid gehen. Und wir spüren das Stecken vom Hirt auf dem Rücken. Fein, nicht grob. Wo uns weiterleitet. Wo uns der Weg zeigt, aus dem Leid raus. Und ich wünsche euch, dass ihr die neue Perspektive könnt verstehen, verinnerlichen und annehmen. Und ich hoffe für mich, dass ich in der Lage bin, die Perspektive einmal einzunehmen. Ich möchte euch ermutigen, dass man nicht verzagen in schweren Zeiten. Dass wir Gott nicht den Laufpass geben, sondern dass wir hoffnungsvoll voll auf Gott schauen und nach seinen guten Absichten fragen. Amen.